Oh, der kennt sich aus. Oh, brother, where art thou? Es gab irgendwie keine gute deutsche Übersetzung, also es ist Altenglisch, bedeutet Bruder, wo bist du? Ist ein bisschen biblisch angelehnt. Aber so heißt der Film, Oh, brother, where art thou? Und in diesem Film gibt es eine Szene, die mich schon immer fasziniert hat. Wie gesagt, es sind diese drei Herren, die auf der Flucht aus dem Gefängnis sind. Und auf dieser Flucht erleben sie unglaubliche Sachen. Sie erleben ganz verrückte Abenteuer. Und es gibt dann, kommt dann zu dieser einen Szene, und da würde ich fragen, ob ihr die mir gerade einspielen könntet. Auf der einen Seite sieht man den einen, der so kritisch denkt und sagt, das sind alles Trottel, die sich da treffen. Was machen die da? Und auf der anderen Seite hast du die zwei Jungs, die merken, sie brauchen genau das. Sie brauchen Erlösung von ihrer Schuld, von ihrer Sünde. Und was ich auch so schön finde, ist, wo er im Wasser steht und sagt, Leute, kommt rein ins Wasser, es ist herrlich. Es fühlt sich einfach herrlich an. Ja. Und was ich so toll finde, ist, dass diese zwei Männer in diesem Film, es wird zwar kurz gezeigt, aber für mich erleben sie so sinnbildlich die Taufe in Christus. Sie erleben die Taufe und dürfen erleben, was es bedeutet, in Christus getauft zu sein. Ich möchte mit euch heute ein paar verschiedene Bibelstellen angucken, die von Taufe sprechen, weil ich mit euch ein bisschen über die Bedeutung von Taufe nachdenken möchte. Was bedeutet Taufe? Und da möchte ich mit euch mal einsteigen in Apostelgeschichte 2, da lesen wir von einer sehr großen Taufe. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort einnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfalt des Herzens. Und sie lobten Gott und waren angesehen beim Volk. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Darf ich euch eine Frage stellen? Was glaubt ihr, wie war die Stimmung damals? Wie haben die sich gefühlt? Halleluja. Lob Gott. Also ich würde sagen, die haben wahrscheinlich die beste Zeit ihres Lebens da erlebt. Also wenn man das hier schon so runterliest, das ist voller Freude, alles zusammen, alles scheint glatt zu laufen, alles wunderbar und sie sind so glücklich. Man fühlt eigentlich wirklich, wie glücklich die damals waren. Und ich habe noch eine andere Stelle, wenn wir ein bisschen weiterschauen, Apostelgeschichte 8, da lesen wir von dem Kämmerer von Äthiopien, der nach Israel kam und dann mit Philippus redet über die Schriftrolle. Und Philippus erklärt ihm den Glauben und das von Jesus und die Taufe. Und dann kommt dieser Vers. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Ja, und dann lässt er sich eben taufen von Philippus. Und dann lesen wir, als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, erdrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Voller Freude zieht der Kämmerer seines Weges. Voller Freude haben diese 3000 das damals in Jerusalem erlebt. Und ich muss sagen, voller Freude stehe ich heute Morgen hier vorne und darf sehen, wie sich die Leute hier taufen lassen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum sind die so glücklich? Warum haben die die anscheinend beste Zeit ihres Lebens? Warum sind die so glücklich? Was hatten die vorher nicht, was sie jetzt auf einmal haben durch die Taufe? Und ich finde, um eine Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir uns erstmal genauer angucken, was war der Mensch denn vorher? Was hatte er vorher? Wie war er vorher? Und das lesen wir zum Beispiel in Epheser 2, in Vers 1 und 5. Da erwähnt Paulus das in einem Nebensatz, wie die Menschen denn waren. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden. Er sagt, ihr wart tot. Vers 5 wiederholt er das eigentlich nochmal, nur nimmt er dann sich selber mit rein. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung. Er selber sagt, wir waren tot. Warte ganz kurz. In Kolosser 2, Vers 13 schreibt er das eigentlich auch nochmal. Ihr wart tot in den Vergehungen eures Fleisches. Also was Paulus hier betont ist, der Mensch ist tot. So, wenn wir an den Tod denken, dann denken wir eigentlich, dass wir tot auf dem Boden liegen, leiblich. Das Wichtige aber ist, wenn die Bibel hier von Tod spricht, dann meint das nicht in erster Linie den leiblichen Tod, also dieses Äußere, sondern es meint den geistlichen Tod. Wir Menschen sind geistlich tot. Ja, also wenn Gott damals zu Adam sagt, hey, wenn du dich gegen meine Gebote, wenn du dich nicht daran hältst, dann musst du sterben. Wenn er sagt, du musst sterben, dann bedeutet das, du bist geistlich tot, du wirst geistlich sterben. Und die Frage ist nun, also der Mensch ist geistlich tot. Die Frage, die sich nun uns Menschen stellt, ist, was braucht der Mensch? Was braucht der Mensch, der geistlich tot ist? Und diese Frage wurde Jesus einmal gestellt. Davon lesen wir in Johannes 3. Da kommt ein Gelehrter, Nikodemus, zu Jesus und er stellt ihm die Frage. Und Jesus antwortet darauf, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja? Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird. Und dann stellt Nikodemus die Gegenfrage, ja, wie kann ich denn von Neuem geboren werden? Ich kann doch nicht in den Leib meiner Mutter wieder rein und dann wieder neu geboren werden. Das funktioniert ja nicht. Und dann antwortet Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Jesus sagt, du musst geistlich wiedergeboren werden. Du musst geistlich wiedergeboren werden. Ist auch interessant, dass Jesus hier das Wasser anspricht, weil das eben die Anspielung auf die Taufe ist. Also der Mensch braucht ein geistliches, neues Leben. Römer 6, Vers 4 an dieser Stelle macht dann deutlich, was dann Taufe bedeutet. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wir, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leib wandeln. Das bedeutet, der Mensch braucht ein geistlich neues Leben. Wenn der Mensch nicht diese Taufe durchführt, ja, also hier ist es tot. Das Problem ist, wir Menschen haben das nicht begraben. Und die Taufe verdeutlicht, dass wir das, was hier tot ist, begraben. Und wenn wir wieder auferstehen, dass das hier zu neuem Leben erweckt wird. Und das ist das, was ich euch als erstes mitgeben möchte. Taufe bedeutet ein neues Leben zu bekommen, ein neues Leben zu haben. Ich hatte lange überlegt, an was für einem Beispiel kann ich euch das deutlich machen? Woran wird deutlich, dass jemand ein neues Leben bekommt und wo jemand auch diese Freude über dieses neue Leben so verspürt? Und ich habe recht zufällig eine Biografie, eine Dokumentation gesehen und da ging es um diesen Mann hier. Dieser Mann heißt Dominik Reitmeier und er hat in dieser Dokumentation sein Leben so, seine ja, markanten Lebensstellen so erzählt. Und es war interessant, was er erzählt hat. Er war etwa 16 oder 15 Jahre alt, als er mit seinem Bruder im Wohnzimmer saß und er sah, wie sein Vater raus auf den Balkon geht und auf einmal völlig kollabiert. Und keiner weiß, was los ist. Und dann bringen sie ihn ins Krankenhaus und im Krankenhaus stellen sie fest, dass er 3 verschiedene Arten von Krebs hat. Und sie wussten, okay, der Vater, der wird sterben. Also 3 verschiedene Arten von Krebs, das kannst du nicht besiegen. Kurze Zeit später ist der Vater dann auch gestorben. Und die Familie war natürlich sehr niedergeschlagen. Er hat seinen Vater sehr gemocht, auch er war sehr niedergeschlagen. Und er merkt, wie er ein halbes Jahr lang irgendwie krank ist. Also als ob er die ganze Zeit erkältet ist, schwaches Immunsystem hat und er ist ständig krank, als ob er dauernd Fieber hätte und er kriegt es nicht los. Und dann nach einem halben Jahr denkt er sich, okay, jetzt gehe ich zum Arzt und lass mich untersuchen. Dann wird er untersucht und dann wird eine ganz seltene Krankheit bei ihm festgestellt, die dafür verantwortlich ist, dass er nicht gesund werden kann. Und der Arzt sagt zu ihm, du, was wir brauchen, ist eine Knochenmarkspende. Wenn wir keine Knochenmarkspende bekommen, dann musst du in anderthalb Jahren sterben. Ja, also er bekommt gesagt, wenn du keine Knochenmarkspende bekommst, wirst du in anderthalb Jahren tot sein. Und er geht nach Hause natürlich völlig niedergeschlagen, noch völlig betroffen von dem Tod seines Vaters. Und das Problem war auch, er hat sich überhaupt nicht getraut, es seiner Mutter und seinem Bruder zu sagen, weil die auch noch so heftig niedergeschlagen waren, dass er sich nicht getraut hat, es denen zu sagen, also ihnen den nächsten Schicksalsschlag mitzuteilen. Und es vergeht ein Jahr und er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und er denkt sich, eigentlich muss ich sterben, ich werde sterben müssen. Und dann auf einmal ruft der Arzt an und sagt, wir haben einen Knochenmarkspender für dich gefunden. Und dann sagt er, Leute, ich bin noch nie so froh in meinem Leben in dieses Krankenhaus gegangen, wo sonst kein Mensch gerne hingeht. An diesem Tag bin ich so glücklich ins Krankenhaus gegangen. Und dann hat er diese Knochenmarkspende bekommen. Und dann hat er gesagt, was dann passiert ist, ist, das hat sich wie ein neues Leben angefühlt, wie eine zweite Chance. Er hat angefangen zu laufen und er hat so voll Lebensenergie gesprüht, dass er nicht nur angefangen hat zu laufen, sondern er hat angefangen an Marathonläufen teilzunehmen. Hat beschlossen, mit 20 Jahren komplett alleine nach Asien auszuziehen, um dort Lebenserfahrung zu sammeln. Und schafft es innerhalb dieses kurzen Jahres so viel Lebensenergie zu versprühen, wo man sich denkt, das ist Wahnsinn. Dieser Mensch hat eine zweite Chance bekommen. Der hat ein neues Leben, das er erleben darf. Wenn wir über Taufe nachdenken, dann bedeutet das, dass wir auch ein neues Leben bekommen. Dass wir ein neues geistliches Leben von Christus bekommen. Ich möchte mit euch einen zweiten Punkt anschauen. Und den lesen wir bei Jesu Taufe selbst. Also als Jesus sich hat taufen lassen, lesen wir in Matthäus 3, Vers 16 und 17. Da geschieht Folgendes. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also was sagt Gott zu Jesus? Der gehört zu mir. Das ist mein geliebter Sohn. Und das möchte ich euch als zweites mitgeben. Taufe bedeutet, dass wir zu Gott gehören. Wenn du getauft bist, dann bedeutet das, du gehörst zu Gott. Ich bin mir schon bewusst, dass Gott das zu Jesus sagt und Jesus natürlich eine besondere Stellung unter den Menschen hat. Aber ich glaube auch, dass Gott diesen Satz in gewisser Weise zu uns sagt, die wir getauft sind. Beispiel Jesaja 43, Vers 1, hatten wir gerade eben schon mal gehört. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du gehörst zu Gott. Oder auch Römer 8, Vers 16, da wird es auch deutlich. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir gehören zu Gott. Die Frage, die sich mir dann gestellt hat, ist, ja, was bedeutet das dann, zu Gott zu gehören? Was bedeutet das? Und ich möchte euch sagen, es gibt sehr viele Aspekte, die man jetzt aus der Bibel ziehen kann, die deutlich machen, was es bedeutet, zu Gott zu gehören. Ich möchte lediglich einen kleinen Aspekt mit euch betrachten. Und den lese ich aus 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4. Da lesen wir: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, damit wir selbst von Gott getröstet werden. Also innerhalb dieser zwei Verse kommt 5-mal das Wort Trost oder getröstet vor. Und was ich euch, welchen Aspekt ich betrachten möchte, mit euch betrachten möchte, ist, dass Gott ein Tröster ist. Dass Gott dein Tröster ist. Wenn du zu Gott gehörst, dann hast du in Gott einen Tröster. Und ich behaupte, du hast nicht nur irgendeinen Tröster. Ich würde behaupten, du hast den allerbesten Tröster, den du dir wünschen kannst. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Person jetzt bringen soll, die ich jetzt gleich bringen werde. Sie ist sehr polarisierend, das weiß ich. Trotzdem die Frage an euch, wer ist diese Frau? Nina Hagen, ja, also kennt man. Nina Hagen ist unfassbar schrill unterwegs, quietschig, für manche nervig. Man fragt sich, wer findet sowas überhaupt toll? Es ist eine unglaublich bunte Person. Was aber interessant ist bei Nina Hagen, sie ist gläubig bekennende Christin. Und das will man erstmal im ersten Moment denken, das kann doch gar nicht sein, wie passt denn das zusammen? Aber ich habe dann eine Dokumentation von ihr gesehen und das war sehr interessant, was sie so erlebt hat, wie sie ihr Leben erlebt hat. Und da ergibt es alles auch so ein bisschen Sinn, warum sie so ist, wie sie ist. Sie wurde 1955 in Ostberlin geboren oder im Osten geboren, ich weiß gar nicht, ob es Berlin war. Im Osten geboren. Ihr Großvater wurde von den Nazis umgebracht, weil jüdisches Blut in seinen Adern fließt. Der Vater selbst wurde von den Nazis gefoltert. Die Mutter war katholisch und hat auch viel in der Bibel gelesen, sich viel mit dem Glauben auseinandergesetzt. Und da hat Nina Hagen das erste Mal so Berührungspunkte mit dem Glauben bekommen. Was aber auch interessant war, ist, die Mutter war im Showbusiness aktiv. Also war Musikerin und Schauspielerin und da kam dann auch so ein bisschen die Verbindung dazu zum Showbusiness oder zur Musik. Und der Vater war auch jemand, der sehr viel beschäftigt war und Nina Hagen war sehr oft allein, wurde sehr oft allein gelassen von den Eltern. Es kam dann auch so weit, dass die Eltern sich haben irgendwann scheiden lassen, sodass diese Nina Hagen dann eigentlich gefühlt komplett alleine dastand. Ja, und in Nina Hagen haben sich richtig heftige Einsamkeitsängste aufgebaut. Ja, also sie leidet heftig unter Einsamkeitsängsten, was dann auch so ein bisschen erklärt, warum sie so schrill ist und versucht, um jeden Preis aufzufallen, weil sie sagen möchte, hey, ich bin da, guckt hier, ich bin da. Ja, wo sie versucht, das zu kompensieren. Und das Interessante war, sie ist dann in die Drogenszene abgerutscht, in Amsterdam, hatte sie dann, wo sie selber sagt, sie hatte eigentlich eine Überdosis, und eigentlich war ihr klar, dass sie sterben muss an dieser Überdosis. Und in genau dieser Situation begegnet ihr Jesus und macht ihr deutlich, wenn du so weitermachst, dann wirst du sterben. Entweder du stirbst oder du entscheidest dich, ein Leben mit mir zu leben, damit du weiterleben kannst. Vor diesen zwei Möglichkeiten stand sie. Und sie hat gesagt, okay, ich will mein Leben Jesus geben. Ich will mich für Jesus entscheiden. Da war sie 17 Jahre alt. Das Interessante war, die ganze verrückte Zeit, also als sie dann berühmt geworden ist und diese Lieder gemacht hat, das kam dann alles noch. Also sie war eigentlich schon gläubig. Und dann kommt aber eine Zeit, die sowas von wild und verrückt ist und wo sie auch nach Indien gegangen ist, auf einem völlig esoterischen Trip war. Sie hat ja auch ihre Tochter, hat sie den Namen Shiva gegeben als Zweitnamen, das einfach ein hinduistischer Gott ist. Und dann denkt sich, also wo ist da Jesus in dem Leben? Wo ist da Jesus? Und dann kommt der Sommer 2009, wo sie merkt, oder 2008 war das schon eher, wo sie dann so überlegt hat und gemerkt hat, sie wurde immer wieder von diesen Einsamkeitsängsten überfallen und eingeholt. Und sie hat immer gemerkt, egal was ich versucht habe, Jesus war immer der Einzige, der ihr herausgeholfen hat. Jesus war der einzige Tröster, der ihr über diese Ängste hinweggeholfen hat. Es waren nicht diese esoterischen Sachen, die sie versucht hat, es waren nicht diese hinduistischen Götter, sondern immer war es Jesus, der ihr rausgeholfen hat. Und dann hat sie gemerkt, wie Jesus ihr den Finger aufs Herz legt und sagt, hey, du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir. Und ich bin dein Tröster. Und dann hat sie gemerkt, sie muss sich taufen lassen. Sie muss feste Sache mit Jesus machen. Sie selber sagt, sie hat eigentlich bis dahin eine wilde Ehe mit Jesus geführt. Aber sie selber hat gemerkt, sie muss sich taufen lassen. Und im Sommer 2009 hat sie sich dann taufen lassen. Und seitdem zieht sie eigentlich durchs Land, hat ein Buch geschrieben, Bekenntnisse, wo sie offen über den Glauben redet, wo sie über Jesus redet, wo sie das Evangelium verkündet, weil sie sagt, Jesus ist die Liebe, die wir alle Menschen brauchen. Wir alle brauchen diese Liebe von Jesus. Ja. Und ich finde, an Niederhagen wird das so deutlich, Taufe bedeutet, zu Gott zu gehören. Ich möchte mit euch einen dritten und letzten Punkt betrachten. Und den lesen wir im Missionsbefehl. Da lesen wir nämlich auch was von Taufe. Jesus gibt eigentlich als letzten Satz seinen Jüngern mit folgenden Satz. So geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was ich hier so interessant finde, das Wort taufen steht hier in der Befehlsform. Ihr sollt taufen. Ihr sollt hingehen. Ihr sollt zu Jüngern machen. Und ich glaube, das betrifft auch uns, die wir getauft sind. Für uns gilt dieser Befehl genauso. Wir sollen hingehen und taufen. Was ich finde, was eben Taufe auch bedeutet, ist, Taufe bedeutet, eine Verantwortung zu haben. Wir haben eine Verantwortung, wenn wir getauft sind. Wir haben eine Pflicht, der wir nachkommen müssen. Wir lesen 1. Petrus 3, Vers 15, da lesen wir von dieser Verantwortung. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ja, seid bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann. Mein Lehrer Paul Timblin hat uns damals einen Satz mitgegeben. Er hat auch so beleuchtet, hat gesagt, Leute, wenn ihr zu Gott gehört, dann seid ihr in einen Adelsstand gehoben worden. Dann seid ihr Könige und Priester, wie es die Bibel sagt. Ihr habt eine ganz besondere Aufgabe bekommen, eine ganz besondere Stellung habt ihr von Gott geschenkt bekommen. Aber in Adelsstand behoben zu sein, heißt jetzt nicht, ich kann mich auf der faulen Haut ausruhen und sagen, ja, ist alles schön, ist voll toll, König zu sein und so, macht echt Spaß. Sondern Paul Timlin hat gesagt, Leute, Adel verpflichtet. Adel verpflichtet. Es bedeutet, dass wir eine Verantwortung haben gegenüber jedermann. Darf ich dir diese unbequeme Frage stellen? Kommst du dieser Verantwortung nach? Ich habe eine ziemlich durchwachsene Woche erlebt, muss ich euch sagen. Also viel Freude, aber leider auch viel Leid. Das hat mit diesem Bild hier zu tun. Ich musste diese Woche auf eine Beerdigung gehen, wo ich wusste, die wird sehr schwierig, wird sehr heftig. Eine Frau hat also ich bin ja Volleyballtrainer und eine von unseren Spielerinnen hat ihre Tochter verloren, die 14 Jahre alt war. Und ich wusste schon früh Bescheid, dass es ein heftiger Unfall war im Haushalt. Und mir wurde auch früh gesagt, dass das wahrscheinlich auf den Tod hinauslaufen wird. Also wusste schon so 2 Wochen vorher, was Sache ist. Und ich stand so da und habe mir gedacht, ich habe so keine Lust, da hinzugehen. Ich habe so keine Lust, auf diese Beerdigung zu gehen. Weil man einfach weiß, man wird mit diesem heftigen Leid konfrontiert. Man wird damit konfrontiert, wo Menschen womöglich ihre dunkelsten Stunden ihres Lebens erleben. Und gefühlsmäßig sagen, ich habe so keine Lust, dahin zu gehen. Ich will da nicht hingehen. Das Interessante ist aber, dass Jesus den Finger auf mein Herz gelegt hat und gesagt, Junge, du musst dahin gehen. Du musst dahin gehen. Du hast eine Verantwortung gegenüber diesen Menschen. Ja, und dann, wie das so ist, dann sucht man sich irgendwelche Ausreden immer im Kopf zurecht und denkt sich, ja, so gut kenne ich sie gar nicht. Ja, ich kann das Kind, das habe ich noch nie gesehen, kann ich gar nicht, ich habe gar keinen Bezug zu dem Kind. Und ich habe eigentlich auch Wichtigeres zu tun und so. Und Jesus legt den Finger auf mein Herz und sagt, du musst da hingehen. Du musst. Ja, und wir saßen dann, vor anderthalb Wochen saßen wir in der Bibelstunde zusammen, da habe ich die Frage gestellt, Leute, was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Ich stehe da vor dieser Beerdigung und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kenne die Leute nicht, ich weiß nicht, was für eine Denomination das ist. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Und dann hat Ingrid nur einen Satz gesagt. Er hat gesagt, auf jeden Fall musst du sagen, dass du weiter für sie betest. Und ich dachte, ja, machen wir das. Ja. Und dann war es am Dienstag, ich bin auf diese Beerdigung gegangen und es war, wie zu erwarten, sehr heftig, sehr schlimm für die Mutter. Natürlich völlig in Tränen aufgelöst. Und dann, wie es dann halt so abläuft auf einer Beerdigung, dann hat der Priester halt seine Worte gehalten und die besten Freundinnen haben ein paar Sätze zu der Tochter, also über die Tochter gesagt. Und dann kommt halt eben so die Zeit, wo man dann zum Sarg gehen kann oder halt zu den Angehörigen etc. Und die Sache ist, ich bin reingegangen, ich bin gar nicht zum Sarg gelaufen. Bin ich gar nicht hingelaufen. Weil, also ich hatte wirklich keinen Bezug zu dem Kind. Ich habe sie nie gesehen, nie Worte mit ihr gewechselt. Aber ich bin direkt zur Mutter hingelaufen, weil für sie habe ich gemerkt, ich habe eine Verantwortung für sie. Ich habe sie in den Arm genommen und habe gesagt, hey, ich bete weiter für dich. Und sie hat zu mir gesagt, dann, ich bin so dankbar, dass ihr gekommen seid. Ich bin so dankbar, dass ihr gekommen seid. Und da habe ich gemerkt, ich glaube, für diesen Einsatz, auch wenn es vielleicht wirklich nur so ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer war, den ich ihr weitergeben konnte, man hat wirklich gemerkt, sie war so dankbar dafür, dass Menschen, die gar nicht mal so den engen Bezug zu ihr haben, doch so mitfühlend sind und wirklich für sie beten und für sie da sein wollen. Sie hat uns später dann noch auf die Feier eingeladen, wo normalerweise ja eigentlich nur die nächsten Verwandten eigentlich teilnehmen sollen. Und da hat man es dann gemerkt, es hat ihr einfach gut getan. Sie ist emotional dann auch wieder ein bisschen runtergekommen. Und man hat da einfach gemerkt, wie dankbar sie einfach war. Wie dankbar sie war, dass wir da waren. Und sie versucht haben, emotional da einfach zu unterstützen. Aber das ist der Punkt. Taufe bedeutet, dass wir eine Verantwortung haben. Ich kann euch versichern, ich habe so keine Lust gehabt, dahin zu gehen, weil es absolut keinen Spaß macht, Menschen in so einer leidvollen Situation zu sehen. Ja, also emotional, ich hätte gute Gründe gehabt, gute Ausreden gehabt, da nicht hinzugehen. Aber Jesus legt den Finger auf deine Wunde und sagt, Junge, du hast eine Verantwortung für den Menschen. Du gehörst zu mir, du hast eine Verantwortung. Ich möchte zum Ende nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Erstens, Taufe bedeutet, ein neues Leben zu haben in Christus. Ein neues Leben zu haben. Das Zweite, was wir festgestellt haben, war, Taufe bedeutet, zu Gott zu gehören und in Gott einen Tröster zu haben, den besten Tröster, den wir haben können. Und drittens, Taufe bedeutet auch, Verantwortung zu haben. Amen.